Ich bete mit uns. Danke, Vater, für die Möglichkeit, auf dein Wort zu hören. Danke überhaupt, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass wir in der Bibel ja wirklich immer wieder dir begegnen, weil du dieses Buch nutzt, um zu uns zu reden. Und das ist unser Wunsch jetzt, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, dass du sprichst. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Jahr wird uns der Vers der Jahreslosung aus Hebräer 13, Vers 14 begleiten. Er hat uns sozusagen schon begleitet am Anfang bzw. Ende des letzten Jahres in unserem Jahresabschlussgottesdienst. Dort steht, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und damit ist was ganz Grundlegendes ausgesagt, nämlich, dass wir eine Zukunftsperspektive haben als Christen. Und die gilt es eigentlich in allen Lebensbereichen durchzubuchstabieren. Was heißt das eigentlich, dass wir keine bleibende Stadt hier haben? Was heißt das, dass eigentlich die Zukunft Gottes im Kommen ist, dass sie für uns bereit ist und dass wir uns darauf einstellen sollten, auf diese neue Zukunft? Und das kann man in ganz vielen Bereichen machen. Wir werden das heute einmal machen im Bereich des Abendmahls. Wie ist das eigentlich, wenn man das Abendmahl unter dieser Perspektive anschaut? Was machen wir als Christen? Was machen Christen da, wenn man gemeinsam Abendmahl feiert? Was drücken sie dabei aus, auch in dieser Perspektive? Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an Abendmahl denkst und darüber nachdenkst, was das Abendmahl bedeutet. Ich denke, die meisten haben vielleicht einen Satz im Kopf. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tu zu meinem Gedächtnis. Also wenn wir Abendmahl feiern, dann denken wir an Jesus. Dann erinnern wir uns, was das für uns heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, wenn wir uns Brot und Wein reichen. Und die Bibel sagt noch mehr, es ist nicht nur ein Erinnern, sondern es soll ein sogenanntes Vergegenwärtigen sein. Also das heißt, etwas, was vergangen ist, kommt in unsere Gegenwart. Etwas, was 2000 Jahre her ist, kommt auf einmal heute Morgen ins verschneite Dillenburg. Etwas, was nicht in unserer Zeit passiert ist, hat Auswirkungen auf unsere Zeit. Wir erleben sozusagen die Vergangenheit hier in der Gegenwart noch einmal neu. Wir erleben, dass der Tod von Jesus etwas mit unserem Leben zu tun hat. Aber ich bin mir manchmal, ehrlich gesagt, nicht so ganz sicher, ob das immer funktioniert. Ich habe manchmal eher den Eindruck, jetzt Parallelen zu unserer Abendmahlsfeier sind rein zufällig, dass wir manchmal vielleicht eher eine Art Totengedächtnisfeier haben. Ich habe den Eindruck, ich komme ja auch viel rum in anderen Gemeinden, dass das Abendmahl manchmal einen Touch einer Beerdigung hat. Fast keiner schaut sich in die Augen. Menschen flüstern. Christi Leib für dich gebrochen. Als wäre es was Verbotenes. Aber ist es was Verbotenes? Nein, es ist nichts Verbotenes. Es ist was Gutes. Es ist eine Verkündigung. Also vielleicht ist das manchmal so, dass wir im Erinnern stecken bleiben. Im Denken an, aber nicht zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, wir vergegenwärtigen das. Das hat etwas jetzt mit mir zu tun und das kann mich jetzt auch froh machen. Im Alten Testament, wenn das Wort Erinnern für Gott gebraucht wird, zum Beispiel Gott erinnerte sich an sein Volk, als es in Ägypten in der Sklaverei war, dann heißt Erinnern nicht nur, Gott hat einen schönen Gedanken. Gott denkt gerade mal an Israel. Erinnern heißt für Gott immer, wenn Gott sich erinnert, dann passiert was. In dem Moment, wo Gott sich erinnert an sein Volk, heißt das, Gott greift ein. Wenn Gott sich erinnert an sein Versprechen, was er Abraham gegeben hat, dann passiert etwas in seinem Leben. Und das ist es, was auch beim Abendmahl passiert. Wir erinnern nicht nur, sondern in dem Moment, wo wir uns das wirklich vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat, dann wird es wieder Realität, dann wirkt Gott. Das heißt, das Abendmahl bedeutet vieles, aber es bedeutet auf keinen Fall eine Totengedächtnisfeier. Es ist zwar die Feier des Gekreuzigten, aber es ist die Feier des Gekreuzigten, Gestorbenen, aber auch wieder Auferstandenen Jesus Christus. Das heißt, es ist die Feier eines Auferstandenen, eines Lebendigen. Es ist die Feier von Jesus, der auch nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern Gemeinschaft gehabt hat. Und genauso wie er zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern nach der Auferstehung Gemeinschaft gehabt hat, so hat er heute hier Gemeinschaft mit uns. Jetzt schon, aber auch gleich nochmal in besonderer Weise in Brot und Wein. Das heißt, das Abendmahl ist die Feier des Auferstandenen. Und genau das hat der Apostel Paulus vor Augen, wenn er schreibt in 1. Korinther 11 im Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, und jetzt kommt's, bis er kommt. Es kommt also noch etwas. Da ist noch eine Perspektive, in der wir dieses Abendmahl feiern. Es geht nicht nur um Erinnern an etwas, was war, sondern es geht auch darum, sich darauf zu fokussieren, was noch kommt. Wenn wir gleich Brot essen und Wein trinken, beziehungsweise Traubensaft bei uns, dann verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ein Jesus, der irgendwo tot unter der Erde liegt in Israel, der kann nicht wiederkommen. Ein Jesus, für den wir eine Totengedächtnisfeier abhalten, der kann nicht wiederkommen. Aber Jesus Christus, der als erster von Gott auferweckt wurde, als erster der neuen Schöpfung, der kann und der wird auch wiederkommen. Denn Gott hat Jesus alle Macht gegeben. Gott hat Jesus erhöht. Er hat ihn zum Leben erweckt. Und er wird eines Tages wiederkommen. Und wir dürfen uns darauf freuen. Wir haben am Anfang gesungen, welch herrlicher Tag. Ich weiß nicht, was Sie empfinden, wenn Sie darüber nachdenken, dass Jesus wiederkommt. Aber für Christen ist es ein herrlicher Tag. Es ist ein schöner Tag. Es ist der schönste Tag, den Sie sich eigentlich vorstellen können, weil all das, was jetzt noch nicht vielleicht in Ihrem Glauben richtig ist, all das, was Sie schon ansatzweise spüren, aber noch nicht vollendet ist, das wird dort vollendet sein. Dass Jesus wiederkommt, ist ein Freudentag. Kein Grund zum Jammern, sondern es ist für Christen die Vollendung, auf die wir hinleben. Das heißt, wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann können wir das mit Hoffnung tun. Dann können wir das mit einem Lächeln auf dem Gesicht tun. Denn wir machen hier schon etwas, was sich in der Zukunft einmal erfüllen wird. Man kann es auch so ausdrücken, wir haben den Vers eben gerade in dieser Geschichte schon gehört, dass Jesus uns auf der einen Seite eine Wegration auf dem Weg gibt zu ihm, aber er macht auch noch mehr, er steckt uns auch das Ziel, wohin sind wir eigentlich unterwegs. Jesus spricht in Matthäus 26, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Das heißt, Jesus setzt auch unserer Abendmahlsfeier hier irgendwann, positiv gesehen, ein Ende. Das muss nicht immer so sein, dass wir nur ein bisschen Weißbrot essen. Jesus sagt, wir werden einmal ein richtiges Festmahl mit ihm haben. Es muss auch nicht so sein, dass immer nur vielleicht die gleichen Leute sich hier um den Tisch versammeln. Jesus wird einmal mit allen Menschen aus allen Nationen an einem Tisch sitzen. Das ist das Ende, das ist das Ziel, mit dem wir heute feiern. Das hier ist ein kleiner Vorschatten, ein Zeichen darauf, dass wir einmal mit Gott in seiner neuen Welt feiern werden. Mein kleiner Bruder kommt bald unter die Haube. Im März. Und so langsam merkt man, dass die Zukunft Druck ausübt auf die Gegenwart. Also der ist schon völlig, ja, also, wie das so ist, ja, also seine Frau nimmt ihn in Beschlag, er muss viele Vorbereitungen machen. Ja, und da merkt man, die Zukunft bestimmt die Gegenwart. Ich versuche noch ein bisschen abzunehmen vor der Hochzeit. Ja. Also das, was kommt, bestimmt unser Leben jetzt. Und genauso ist das eigentlich auch mit dem Abendmahl, also oder mit dem Leben als Christ. Das, was kommt, die Zukunft, die Gott uns eröffnet, die darf uns jetzt schon prägen. Weil wir auf eine hoffnungsvolle Zukunft hinleben, dürfen wir jetzt hoffnungsvoll sein. Das ist der Blick, den ich uns wünsche gleich, wenn wir Abendmahl feiern. Wir werden in Gottes neuer Zeit mit Gott selbst, mit Jesus am Tisch sitzen. Und jedes Abendmahl darf uns eben daran erinnern. Wir sind noch unterwegs, aber wir sind auf dem richtigen Weg unterwegs, hin auf das richtige Ziel, nämlich Jesus. Aber Paulus sagt in diesem Vers noch ein Stück mehr. Er sagt, so oft wir von diesem Brot essen und vom Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Jetzt stehe ich hier vorne, ich rede, ihr hört zu, hoffe ich mal. Aber gleich, wenn wir Abendmahl feiern, dann werden wir alle, sofern wir teilnehmen, aktiv. Paulus sagt, jeder von uns, der gleich teilnimmt, übernimmt die Rolle eines Verkündigers. Und er benutzt hier das gleiche Wort, was er auch benutzt, wenn er von sich selber spricht, von Missionaren spricht, die in der ganzen Welt das Evangelium sagen. Er sagt, in dem Moment, wo wir am Abendmahl teilnehmen, dann verkündigen wir etwas. Dann sagen wir etwas unseren Geschwistern. Es ist etwas Aktives. Abendmahl ist nicht nur das Abspulen eines frommen Ritus, schwupps, schon wieder vorbei, sondern es ist etwas Aktives. Du darfst ganz dabei sein. Wenn du gleich gehst und du nimmst Wein, du nimmst Brot und du bekommst es gereicht, dann erleben wir eine Gemeinschaft. Hier sind vorne Menschen, die sprechen uns das zu, was wir uns oft selbst nicht sagen können. Jesus liebt dich. Jesus ist für dich gestorben. Jesus macht nicht Halt vor dem, was in deinem Leben dich und andere Menschen kaputt macht. Jesus hat eine Zukunft für dich. Jesus hat Pläne, die voll Hoffnung sind. Und wenn wir zum Beispiel hier im Kreis stehen und uns das Brot rumreichen, dann sagen wir uns das auch gegenseitig. Christi Leib für dich gebrochen. Und wenn wir aus den Reihen treten und gemeinsam nach vorne kommen, wohlgemerkt gemeinsam, also wir haben ja zwei Formen im Abendmahl und bei einer Abendmahlsform wird oft gesagt, es wäre wie im Supermarkt. Ja. Also man geht nach vorne und geht dann einzeln an die Kasse. Finde ich ein ganz schlimmes Bild. Ja. Also hier vorne ist ja keine Kasse, ist ja auch kein Aldi, sondern die FEG. Und was ich damit sagen will, ist, wenn wir gemeinsam aus diesen Reihen treten, dann sind wir auch gemeinsam auf ein Ziel hin unterwegs. Das ist das Bild, was bei dieser Abendmahlsform vermittelt wird. Wir sind eine Gemeinschaft, die gemeinsam auf Jesus hin lebt, die gemeinsam sich ausstreckt nach Jesus und zu ihm kommt, die gemeinsam unterwegs ist. Das heißt, jeder, der gleich teilnimmt, der hat eine Rolle, der ist ein Kohen, ein Nahebringer, der ist für jemand anders, vielleicht für euren Nachbarn, der neben euch sitzt, eine Stärkung im Glauben. Und ein drittes gilt auch noch, das Abendmahl zeigt uns immer wieder, weil noch etwas kommt, weil das, was wir hier feiern, noch nicht das letzte Abendmahl ist, zeigt es uns immer wieder, dass wir noch nicht genügend Leute sind, die am Abendmahl teilnehmen. Jedes Abendmahl zeigt, es gibt noch Platz. Unsere Gemeinschaft ist noch nicht fertig. An diesen Tischen können noch 40.000 Leute mehr Platz haben. Logistische Probleme sei mal dahingestellt, aber theoretisch, hier ist noch Platz. Einmal werden Menschen aus allen Nationen Gott anbeten. Für diese Menschen soll Platz sein in unserer Gemeinde. Für diese Menschen soll Platz sein an unserem Abendmahlstisch, in unserer Gemeinschaft. Menschen sollen zu Jesus finden. Menschen sollen mit uns gemeinsam Gott anbeten und beim Abendmahl mit dabei sein. Das ist also die große Perspektive, die wir haben. Wir dürfen hoffnungsvoll sein auf die Zukunft hin, weil Gott uns eine tolle Zukunft bereitet hat und die jetzt schon unsere Gegenwart prägen darf. Vielleicht sagt jetzt einer, ich würde gerne beim Abendmahl auch mal freudig sein, aber ich habe ein Problem. Immer wenn ich Abendmahl feiere, dann kommen mir genau die Sachen in den Kopf, die mich nicht freudig sein lassen. Meine persönliche Schuld, der Streit mit dem Partner in der Familie, die Zweifel im Glauben, auch ganz unreine Gedanken, Pornografiesucht, Sachen, die unser Leben anfeinden, die unser Leben kaputt machen, Sachen, über die wir nicht Herr sind, Sachen, die uns eben nicht hoffnungsvoll sein lassen. Und genau das kann einem auch in den Sinn kommen, wenn man kurz vor dem Abendmahl sich überlegt, bin ich eigentlich bereit zum Abendmahl? Bin ich bereit, in die Gegenwart Gottes zu treten? Und ich glaube, das ist logisch. In dem Moment, wo wir wissen oder wo wir uns darauf vorbereiten, bewusst in die Gegenwart Gottes zu treten, dann kommen genau die Dinge auch in uns hoch, die mit der Gegenwart Gottes nicht kompatibel sind. Genau die Sachen, die die Gemeinschaft mit Gott auch trüben. Das ist nicht schlimm. Das ist der beste Ort der Welt, das Abendmahl, wo dir solche Gedanken aufkommen können. Weil hier ist nicht nur der Ort, wo solche Gedanken sind, sondern hier ist auch der Ort, wo die Vergebung dafür ist. Das heißt, das Abendmahl ist, egal ob du gleich schlimme Gedanken hast oder gute Gedanken, ist immer noch ein Fest für dich der Hoffnung. Wenn du schlechte Gedanken hast, wenn du Zweifel hast, dann ist das Abendmahl deine Stärkung, um wieder Mut zu bekommen, wo Jesus diese Zweifel überwinden will. Wenn du Sünde und Schuld in deinem Leben hast, dann ist das Abendmahl die Gelegenheit für dich, dir diese Vergebung von Jesus zusprechen zu lassen und ihm auch zu sagen, dass es dir leid tut. Und wenn du wirklich auch dich nach Gemeinschaft sehnst und einsam bist, dann ist das Abendmahl auch deine Chance, von deinen Brüdern und Schwestern im Glauben hier in der Gemeinde dir das sagen zu lassen, was du dir selber nicht sagen kannst, nämlich dass du geliebt bist von Gott und auch von Menschen und dass du angenommen bist. Das ist die Perspektive, die ich uns wünsche, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dass wir das in dieser hoffnungsvollen Weise tun können, egal was uns beschäftigt. Amen.